Wir haben ja jetzt schon viel über die atemberaubende Irrfahrt von Aeneas und seinem Gefolge gehört. Aber wie ergeht es ihnen eigentlich, als sie dort ankommen, wo sie die ganze Zeit hin wollten? Auf wen treffen sie? Und schaffen sie es, das von den Göttern verheißene Land zu besiedeln? All das und mehr berichten wir euch jetzt. Aeneas und seine Gefährten sind schon sehr lange unterwegs und haben viel durchgemacht. Da sehen sie Land am Horizont. Endlich! Das verheißene Land ist in Sicht. Nachdem sie angekommen sind und die Schiffe ordentlich verteut haben, wartet die nächste große Aufgabe auf sie. Jetzt geht es darum, vom Asylrecht Gebrauch zu machen und den König Latinus darum zu bitten. Hier in diesem Land wollen sie bleiben. Es ist ein Land, so schreibt Vergil, unctis undam quoram quo patentem, in dem Wasser und Luft allen offen stehen. Doch nicht nur die Offenheit und die Freiheit dieses Landes sind bezaubernd, sondern auch die offene Kultur. Denn hier darf nicht nur der König an das glauben, woran er möchte, sondern auch Aeneas und sein Gefolge. Dies Patriis Litus Innocuum. Latium ist ein sicherer Ort für die heimischen Götter. All diese Aspekte der Toleranz und der Gastfreundschaft sind wunderbar und einladend. Aber es sind wohl andere Dinge, die Aeneas an diesem Ort festhalten. Eigentlich hat er gar nicht die Wahl, ob er bleiben möchte oder nicht. Denn, so sagt er, Nos fata deum vestras exquirere terras imperiis egere suis. Die Besiedelung Italiens ist der Wille der Götter. Aeneas und sein Volk sehen in der Ankunft in diesem neuen Land sogar eine Rückkehr, denn schon der Urvater Dardanus soll dort herstammen. Hinc Dardanus ortus huc repetit. Also können wir festhalten. Aeneas und sein Gefolge haben es geschafft. Sie sind angekommen im verheißenen Land und sie tun alles, um dort bleiben zu dürfen. Doch gelingt ihnen das? Und weshalb sollte der König Latinus sie überhaupt aufnehmen? Die Trojaner behaupten, dass es ihm Ruhm und Ehre bringen würde, denn es wollten sich in der Vergangenheit schon viele Völker mit dem Volk der Trojaner vereinen, weil die Trojaner ebenso ein ruhmvolles Volk sind. Nec vest trafere tur fama levis. Somit würden sie auch den Ruhm der Latiner mehren.
Nun haben wir bereits die Gesuche und Motive der Trojaner gehört. Doch wie haben die Latiner darauf reagiert? Die Latiner reagierten zunächst sehr positiv auf die Ankunft der Trojaner und sicherten ihnen zu, dass alle ihre Wünsche erfüllt werden sollen. Dabitur Trojane quod optas. Dies bedeutet konkret, dass ihnen zum einen fruchtbares Land zum Siedeln gegeben wird. Non vobis divitiis uber agri Troiae populentia deerit. Zum anderen wird ihnen die Bundesgenossenschaft angeboten. Si jungi hospitio properat socius vocari ad veniat. Dies wird anschließend traditionell mit einem Handschlag bestätigt. Pas mihi pacis erit dextram tetigis tyranni. Diese Gastfreundschaft der Latiner könnte einen zunächst überraschen. Allerdings war dies in der Antike keinesfalls unüblich. Zudem war es laut Vergil ein typischer Charakterzug der Latiner. Dies begründen sie damit, dass sie in ihrer Gastfreundschaft dem Stammvater Saturn und seinem goldenen Zeitalter nachahmen. Gens ponte sua veteris per dei semore tenentem. Ein weiterer Grund ist, dass Latinus anerkennt, dass der Stammvater der Trojaner, Dardanus, einst von Italien aus nach Kleinasien aufgebrochen sei. Latinus bietet Aeneas aber nicht nur seine Gastfreundschaft, sondern auch seine Tochter zur Vermählung an. Auch hierin kommt die große Bedeutung der Götter für das Handeln der Latiner zum Ausdruck. Denn für Latinus erfüllen sich mit der Ankunft des Aeneas als zukünftiger Ehemann seiner Tochter göttliche Vorhersagungen. Hung ilum poscere vater. Außerdem soll sein Geschlecht durch die Vermählung mit dem Fremden zu ewigem Ruhm gelangen. Sanguine nostrum nomen in astra ferant. Zusammenfassend haben die Latiner also die Trojaner mit großer Gastfreundschaft empfangen und sind ihren Gesuchen nachgekommen. Dies begründet sich vor allem durch den Glauben der Latiner an ihre Götter. Allerdings geschah dies zum Teil nicht ganz uneigennützig, da Latinus in Aeneas einen zukünftigen Ehemann für seine Tochter sah und glaubte, dass sein Geschlecht durch die Vermählung mit dem Fremden zu ewigem Ruhm gelangen würde.
Die Frage ist eben schon angeklungen. Ist das, was Aeneas bei seiner Ankunft in Italien erlebt, repräsentativ für den Umgang mit Fremden in der Antike? Wir haben Folgendes herausgefunden. Das Asylrecht im alten Rom und Griechenland war durch die Götter geschützt. Sollte man gegen den Schutz der Götter verstoßen, zog man ihren Zorn auf sich. Niemand wollte erzürnte Götter, deswegen war es auch den Menschen wichtig, dass das Asylrecht eingehalten wird. Die Orte, in denen jeder Mensch Schutz vor staatlicher Verfolgung suchen konnte, waren vor allem Tempel oder andere Heiligtümer. Besonders an dem Asylrecht der damaligen Zeit war, dass jeder einzelne Mensch ohne eine Überprüfung seiner Person das Asyl in Anspruch nehmen konnte. Egal ob reicher Senator oder Sklave, die damals eigentlich gar keine Rechte hatten, jeder wurde in den Tempeln willkommen geheißen.
Sowohl im alten Griechenland als auch im alten Rom waren Ausländer zunächst rechtlos. Dafür standen sie aber unter dem besonderen Schutz des Zeus Xenios bzw. des Jupiter Hospitalis, also den jeweiligen Göttern des Schutzes der Fremden. Später gab es dann auch sogenannte Proxenieverträge zwischen einzelnen griechischen Staaten, die zum Beispiel gegenseitigen Rechtsschutz von Reisenden gewährten und damit dann für einen besseren Schutz von Fremden sorgten. Insgesamt galt die Gastfreundschaft als Zeichen eines zivilisierten Volkes, und so gab es Gastfreundschaften, die über Generationen hinweg fortbestanden. Vor allem privat war es üblich, Gastfreundschaften anzubieten. Nicht nur Freunden, sondern auch Unbekannten bot man zumindest ein Bett an. Auch der Austausch von Gastgeschenken war allgemein sehr üblich. Sowohl die Gastfreundschaft an sich als auch der Austausch von Gastgeschenken finden sich bei der Ankunft des Aeneas in Latium wieder.
Frau Elesa, erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihre Ankunft in Deutschland?
Der erste Moment in Deutschland war an der Grenze, an der österreichischen Grenze. Da wurden wir mit Wasser empfangen. Das war toll. Das ist immer geblieben im Kopf. Da standen überall nette Menschen mit Wassergetränke, so Kleinigkeiten zum Essen. Da hat man das Gefühl gehabt, boah, ich bin jetzt nicht mehr verfolgt. Und das waren wie die Sicherheitssignale.
Und waren Ihre Erfahrungen dann weiterhin positiv?
Ich habe beide Erfahrungen gemacht. Ich landete zuerst in Mecklenburg.
Mit Kopftuch anderer Farbe, also egal ob mit Kopftuch oder nicht. Die Farbe meiner Haare wird alles sagen. Wir sehen anders aus. Das ist ein Grund gewesen, für mich zu entscheiden, wohin will ich umziehen, wenn ich meine Papiere habe. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und viel recherchiert. Nordrhein-Westfalen ist ein Platz, wo man als Fremde herzlich willkommen ist. Und dann habe ich natürlich mich auf den Weg gemacht. Keine Wohnung, gar nichts. Ich habe meine Papiere gepackt, meinen Rucksack wieder gepackt und nach Bochum gekommen. Die erste Nacht bin ich bei einer Bekannten übernachtet. Und durch einen Besucher habe ich eine nette deutsche Familie kennengelernt, die zu zweit nur leben und mich bei sich zu Hause empfangen haben. Da habe ich mein erstes Dach in Bochum gehabt. Ein Zimmer oben, eigenes Badzimmer. Tolle Zeit. Das war die schwierigste Zeit meines Lebens, weil meine Kinder noch in Damaskus waren, allein im Krieg. Aber die beide, die Familie Heinrich, der Mann und die Frau Heinrich, haben sich mir so unterstützt, dass ich die Zeit ganz schön überlebt habe. Und bis jetzt haben wir natürlich den Kontakt und das war dann richtiges praktisches Beispiel, wie die beide Seiten sich treffen können. Und sofort war die Antwort, okay, keine Vorurteile, das gibt es überall, das kann man überall erleben.
Und wie war das bei euch, Stera, Biso und Maha?
Also ja, am Anfang bin ich zur Schule gegangen und da habe ich mit einer nette Lehrerin kennengelernt. Also sie hat mir sehr geholfen mit der Sprache und also egal was hat sie mir geholfen. Und ich danke ihnen nochmal. Ja, aber also überall gibt es rassistische Menschen. Also hier auch in Deutschland gibt es rassistische Menschen und wir haben auch Erfahrung mit rassistischen Menschen. Also zum Beispiel waren wir einmal im Supermarkt und da kam eine Frau plötzlich und sie hat mit unserer Waage gestoben. Also das war mit Absicht und wir konnten nichts sagen, weil wir sind hier Flüchtlinge und das ist echt schwierig, dass man Erfahrung mit rassistischen Menschen in ihrem Land erfahren und man konnte nicht etwas sagen, weil wir Flüchtlinge sind.
Ja, also am Ende, ich hatte Angst, dass ich kann nicht auch die Sprache sehr gut sprechen. Aber am Ende, wenn ich komme in die Internationalklasse, ich finde es sehr, sie spricht Arabisch und das freut mich. Und ich treffe so viel mit den Lehrerinnen. Ja, das war gut.
Das heißt, du hast noch keine Erfahrung mit Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus?
Nein, nein.
Ich habe mit vielen deutschen Menschen getroffen. Also ich kann sagen, die schlechten Menschen sind viel weniger als die netten Menschen und guten Menschen. Ich habe, also ersten Tag war ich hier in der Schule. Also ich habe auch viel Angst, dass ich kein Deutsch sprechen kann. Aber ich habe mit vielen netten Menschen getroffen. Wie Frau Kaita. Die netten Menschen waren also viel mehr als die schlechten Menschen.
Frau Al-Esa, können Sie uns vielleicht kurz schildern, welche Schritte Sie alle gehen mussten, um Ihre Aufenthaltserlaubnis zu bekommen?
Kurz, nein. Also, das ist auch langgestunden. Haben Sie die Zeit? Ich muss einen Termin ausmachen. Ich denke, kurz kann ich das nicht zusammenfassen. Echt, das ist ein langer Weg. Ich habe mich damit wieder beschäftigt, gegoogelt und im Internet geguckt, welche Voraussetzungen sind die dann für die unbegrenzte Aufenthaltstitel. Für das Wort allein braucht man 3 Tage. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann füllte ich tatsächlich die Voraussetzungen, weil ich arbeite Teilzeit und auch freiberuflich bei Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Dolmetscherin. Meine Kollegen sagen mir auch, wenn sie Fragen haben, kommen sie zu mir und fragen sie mich nachher. Du hast genug Erfahrung mit Bürokratie gemacht. Sie sind Deutsche. Also nicht, weil ich jetzt das erwähnen will, weil sie da geboren sind, aber die Erfahrung haben sie nicht gemacht. Ich habe sie in die 4 Jahre schon gemacht. Und viele von meinen Heimatleuten auf Facebook fragen mich manchmal, wie läuft dies? Das ist richtig ein kompliziertes Thema. Musste man zuerst sich identifizieren? Hat man die Papiere als Flüchtlinge? Hat man die Möglichkeit, die nachzuholen? Für jede Sache ist ein zuständiger Mitarbeiter und eine zuständige Behörde. Das ist nicht leicht zu merken und noch klar zu kommen. So eine beste Freundin sagte, es ist nicht richtig, wenn du sagst, ich habe Glück. Du gehst zu deinem Glück. Dann bin ich jeden Tag zu meinem Glück gegangen und ich habe es versucht und nie aufgegeben, weil es war nicht leichter als der Fluchtweg. Der Weg in Deutschland war genauso schwer wie der Fluchtweg. Nur hat man die Sicherheit, dass man nicht ertrinken wird. Ansonsten war auch wieder ein neuer Weg, ein neues Land. Das macht nicht nass, doch es regnet oft. Im Meer sind wir nass geworden, weil es Meer und in Deutschland, weil es regnet. Und die Behörden regnen auch uns ab. Das war schon ein hartes Erlebnis.
Diese Sache mit der Bürokratie, da fällt mir immer Steras kleiner Bruder Mahmoud ein. Ich habe irgendwann mal in der IK gesagt, wenn man Sprichwörter kann aus einer Sprache, dann ist man schon sehr weit vorne. Dann hat man die Sprache schon sehr gut verstanden. Und seitdem lernt Mahmoud jeden Tag ein Sprichwort. Und irgendwann war er mal nicht da, weil er mit seinem Papa bei irgendeinem Amt war und die da was regeln mussten. Dann kommt er am nächsten Tag vor der Stunde zu mir und ich frage, wie war's? Und er, ach, Frau Kreiter, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare. Und da habe ich gedacht, ja, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.
Das war also anders, als Sie es sich vorgestellt haben?
Ja, ich dachte, ein bisschen schneller hier das Leben ist. Es ist.
Das bereitet uns viel Stress. Aber manche Sachen laufen nach meiner Meinung nach langsam. Das hätte ich mir nicht vorgestellt. Viel Bürokratie, das habe ich mir nicht vorgestellt. Und natürlich das Wetter, habe ich auch mir nicht vorgestellt. Über mir hängt ein grauer, dunkler Himmel, wie aus Baumwolle. Und im Wetterbericht gibt es dafür immer wieder nur einen Satz. Es ist bedeckt. Es wird bedeckt. Es bleibt bedeckt. Wovon wir bedeckt werden, das wird nie berichtet.
Und wie ist das bei euch, Stera, Biso und Maher? Habt ihr euch das Leben in Deutschland auch anders vorgestellt?
Ja, also bei mir zum Beispiel, ich wohnte in einem Dorf und da gab es ehrlich keine Transporte, keine Busse, keine Fahrzeuge. So, also natürlich gibt es in Syrien keine Haltestelle wie hier und keine Schokoticket wie hier. Also da musste man einfach so reingehen und wenn man möchte aussteigen, da sagt man im Fahrrad, ich möchte hier einfach diese Punkte aussteigen, dann steigt man einfach. Ohne Haltestelle, ohne. Und wenn man also zum Beispiel reingeht, dann hier in Deutschland braucht man ein Ticket. Und in Syrien braucht man nicht einfach Geld geben und dann gehen. Also das war ehrlich schwierig, dass man mit dem Bus nach Stadt gehen und wieder nach Dorf. Das haben wir viele Schwierigkeiten genommen.
Das hat sich bei mir auch so eingeprägt. IK musste war ein Referat, also viele Präsentationen schon halten über Syrien oder über ihre Heimatländer. Und so wunderschön diese Vorstellung, dass man in den Bus einsteigt und wenn man sich hinten hinsetzt, dass man immer dem Vordermann das Geld gibt für den Fahrer und irgendwann kommt das Geld dann beim Fahrer an. Und ich habe dann sofort so typisch deutsch vielleicht gefragt, ja, aber es gibt doch bestimmte Preistabelle oder so. Und nein, man guckt selber, ne, was man jetzt gibt für die und die Haltestelle und irgendwann kommt es dann beim Fahrer an, also dieses Vertrauen auch, ne, dass keiner in den Bus steigt und nicht bezahlt, also dass es gar keine Kontrolleure geben muss und so, das fand ich unheimlich schön. Also so eine Kleinigkeit vielleicht, aber stellt man sich irgendwie schön vor. Ne?
Einer der Fahrgäste übernimmt die Rolle des Schaffner, Schaffners. Ja. Und der guckt, wer hat noch nicht bezahlt und ruft und sammelt mit dem Fahrer.
Aber das kann auch jeder machen, ne?
Kann jeder machen. Ja.
Und welche Erwartungen hattet ihr, die sich in positiver Weise erfüllt haben?
Also ich dachte hier in Deutschland, man kann ihre Religion mitnehmen und hier ist Freiheit und dass man respektiert das. Also hier ist einfach Freiheit, man kann machen, was ihr wollt, nicht wie in Syrien so.
Würdet ihr und würden Sie, wie Ener, sagen, nun eine neue Heimat gefunden zu haben?
Wir möchten hier bleiben, nicht zu Syrien. Vielleicht wir gehen suchen meine Familie oder so, aber wir bleiben hier.
Ich finde Deutschland eine neue Heimat für mich. Also ich will nach Syrien fliegen, nur meine Eltern treffen und meine alten Freunde treffen. Ja.
Natürlich, die Zukunft ist da. Ich bleib da, aber ich ziehe jede Nacht nach Damaskus um. Das ist selbstverständlich. Ich werde auch sofort in Damaskus fliegen, wenn Assad weg ist und wenn wir wieder ein normales Leben da haben, zu Besuch. Aber ich bleibe da, die Zukunft meiner Kinder ist da.
Die Zukunft ist hier. Das ist ein wunderbares Schlusswort und ein Auftrag zugleich. Ein Auftrag an uns und die Neuangekommenen, diese Zukunft gemeinsam zu gestalten. So wie die Nachfahren von Aeneas und Latinus der Sage nach gemeinsam den Grundstein für das Werden Roms gelegt haben. Wir haben in diesem Projekt eindrücklich erfahren, was historische Kommunikation mit lateinischen Texten bedeutet. Sie geben uns Raum, aus der Distanz einen reflektierten Zugang zu unserer eigenen Welt zu finden. Es ist nicht zuletzt diese Chance, die Lateinunterricht auch heute noch legitimiert. Zugleich ist uns bewusst geworden, wie wichtig und bereichernd der Austausch mit unseren neuen Mitschülerinnen und Mitschülern, Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist. Der Dank geht also noch einmal ganz herzlich an Stera, Bisu, Maher und Frau Al-Esa für ihre Offenheit und Bereitschaft, ihre Geschichten mit uns zu teilen. Ein weiteres Dankeschön gilt Albor Swahedi, dessen selbst komponierte Musik einen wunderbaren Rahmen für unseren Podcast bildet. Zuletzt geht der Dank an die Schülerinnen und Schüler des Lateinkurses Q2, die sich ungeachtet der von Corona bestimmten Rahmenbedingungen und ihrer Abiturvorbereitung mit großem Engagement diesem Projekt gewidmet haben. Ihnen allen die besten Wünsche für die Zukunft.